Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch Afrika. Wussten Sie, dass alle 30 Sekunden ein Kind an Malaria stirbt und dass 90% aller Malariafälle auf dem afrikanischen Kontinent auftreten? 10 Schweizer Organisationen haben sich jetzt zusammengetan, um ihre Kräfte im Kampf gegen die Malaria zu bündeln. Dann geht's raus in die Natur. Madagaskar birgt einen einmaligen Naturschatz. Hunderttausende von Tier- und Pflanzenarten sind hier zu Hause und nur hier. Die madagassische Regierung will diese Lebensgemeinschaften mit neuen Naturschutzgebieten schützen. Im Ostkongo sind die Menschen von Krieg geplagt und von der Natur bedroht, denn im sogenannten Rift Valley ist selbst der Erdboden unruhig. Vulkane, Gase und unruhige Erde im Ostkongo. Mehr dazu hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Doch jetzt zuerst zur Malaria, jener Krankheit, die durch die kleine Anopheles-Mücke übertragen so großes Elend auslöst. Jedes Jahr erkranken 500 Millionen Menschen neu an Malaria und doppelt so viele sterben daran, die meisten von ihnen in Afrika. Besonders kleine Kinder und schwangere Frauen sind betroffen von der Tropenkrankheit. Die Schweiz will sich nun verstärkt engagieren im Kampf gegen die Malaria. 10 Schweizer Institutionen haben sich aus diesem Grund zusammengetan. Als Swiss Malaria Group wollen die Partner, darunter das Schweizerische Tropeninstitut, 2 Pharmafirmen, Entwicklungshilfeorganisationen und die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, ihre Kräfte bündeln. Bei mir im Studio ist nun meine Kollegin Odette Frey. Odette Frey, 10 Schweizer Institutionen tun sich zusammen im Kampf gegen Malaria. Haben die bislang überhaupt nicht zusammengearbeitet?
Doch, die ein oder andere Zusammenarbeit, die gab es natürlich schon, aber man will das jetzt noch verstärken. Denn dieser Ruf nach mehr Zusammenarbeit und mehr Koordination, der erklingt zurzeit auch auf internationaler Ebene. Denn es ist so, dass es heute sehr viele verschiedene Initiativen gibt und Programme gegen Malaria. Es werden ständig neue gegründet, es fließt auch immer mehr Geld. Aber eben bei der Koordination, da hapert es. Ein Forscher des Tropeninstituts, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat gesagt, es sei eigentlich ein regelrechter Wildwuchs auf dem Gebiet.
Das heißt, das Problem ist im Moment also nicht so sehr das fehlende Geld.
Das Geld ist jetzt vielleicht nicht in erster Linie das Problem. Es stehen heute gegen 2 Milliarden Franken pro Jahr zur Verfügung. Das ist sehr viel Geld. Noch vor 10 Jahren war es nur ein Bruchteil davon. Es heißt aber nicht, dass die Malariabekämpfung jetzt genügend Geld hätte. Also Experten sagen, man bräuchte mindestens 5 Milliarden, um allen Betroffenen auf der ganzen Welt helfen zu können. Die Schweiz, die ist bisher übrigens eher zurückhaltend. Also die DEZA überweist pro Jahr 5 Millionen Franken an den weltweiten Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Im Vergleich mit anderen Ländern ist das eher wenig oder sogar sehr wenig. Schweden zum Beispiel bezahlt 60 Millionen, Deutschland über 100 und Frankreich sogar über 400 Millionen Franken. Also es ist sicher so, dass es noch mehr Geld braucht. Aber mit den 2 Milliarden, die man heute hat, da ließe sich schon einiges anstellen.
Wo liegen denn jetzt im Moment die größten Probleme?
Eigentlich bei der Umsetzung vor Ort. Man weiß ja, wie man sich vor Malaria schützen kann, mit Moskitonetzen über den Betten zum Beispiel und mit Insektiziden, die man im Haus versprayt. Und es gibt zurzeit auch gute Medikamente. Das größte Problem ist aber, wie bringt man diese Netze, die Insektizide und die Medikamente zu den Leuten? Also das Problem ist im Prinzip ähnlich wie auch bei HIV oder bei der Tuberkulose. Das Problem ist nämlich sehr grundsätzlich, die Gesundheitssysteme der betroffenen Länder sind sehr schwach. Es fehlt an Personal und an Infrastruktur, vor allem in ländlichen Gebieten. Es gibt jetzt viele Ansätze, wie man diese Leute trotz der fehlenden Infrastruktur erreichen könnte. Aber welcher Ansatz, welche Idee jetzt da wirklich das Beste ist, das weiß man nicht. Und die Experten sagen, man müsse eigentlich mehr Daten haben heute. Die müsse man vor Ort erheben, um wirklich die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen prüfen zu können und dann entscheiden zu können, was ist wirklich das beste Vorgehen. Es gibt die Kritik teilweise in dem Feld, dass die Malariabekämpfung heute eigentlich ein wenig einem Blindflug gleiche.
Also es gibt viele Probleme, vielschichtige Probleme. Auf der anderen Seite hört man ja auch sehr optimistische Stimmen. In Ländern wie Äthiopien, Ruanda oder Kenia erkranken heute zum Beispiel weit weniger Kinder als noch vor 2-3 Jahren.
Ja, es gibt durchaus Erfolge in einzelnen Ländern und das beflügelt auch. Also letzten Herbst haben Bill und Melinda Gates dazu aufgerufen, man solle als Ziel die Ausrottung der Malaria ins Auge fassen. Und davon hat eigentlich lange niemand mehr gesprochen, hat sich eigentlich niemand mehr getraut, davon zu sprechen, weil es fast als unmöglich erscheint, also zumindest für die nähere Zukunft. Das große Problem ist eben auch, man hat immer noch keinen Impfstoff gegen Malaria und so einen bräuchte man im Prinzip, wenn man wirklich diese Krankheit ausrotten wollte.
Wie weit ist man denn jetzt bei dieser Impfstoffentwicklung?
Es gibt zurzeit etwa 40 Wirkstoffkandidaten. Ein gutes Dutzend davon ist schon in Patientenstudien zurzeit. Doch es läuft harzig. Am weitesten ist ein Impfstoff von der Pharmafirma GlaxoSmithKline. In bisherigen Studien, zum Beispiel in Mosambik, konnte man mit diesem Impfstoff einen Teilschutz erreichen. Das heißt, die geimpften Kinder erkranken nicht so stark an Malaria und auch seltener, aber sie waren eben nicht komplett geschützt. Das Problem bei der Malaria ist eben ganz grundsätzlich, dass der Erreger kein Virus ist und auch kein Bakterium, sondern ein Parasit, ein tierischer Einzeller. Und die sind viel schwerer zu bekämpfen als eben Bakterien oder Viren, weil sie viel komplexere Organismen sind.
Gebündelte Kräfte im Kampf gegen die Malaria. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey gab Auskunft. Madagaskars Flora und Fauna sind einzigartig. Mehr als 3/4 der Arten, die auf der viertgrößten Insel der Welt vorkommen, gibt es nirgendwo anders. Doch diese Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaften ist höchst bedroht, denn ein Großteil des ursprünglichen Urwalds ist abgeholzt. Vor 5 Jahren hat die madagassische Regierung überraschend beschlossen, die Naturschutzfläche zu verdreifachen auf insgesamt 60.000 Quadratkilometer. Und die Regierung forderte Forscher aus aller Welt auf, dazu einen umfassenden Plan zu entwerfen. Dieser liegt nun endlich vor, erarbeitet hauptsächlich von US-amerikanischen Wissenschaftlern. Aus den USA, Madeleine Amberger.
Man kann nicht behaupten, dass große Bambuslemuren nicht einiges aushalten. Diese bedrohte Halbaffenart ernährt sich, wie schon der Name verrät, zu 90% von Bambus. Sie verträgt dessen cyanidhaltige Sprossen ohne jede Verdauungsstörung. Doch ihr Bestand ist gefährdet. Aus unerfindlichen Gründen sind in manchen Gruppen fast alle Männchen verschwunden. Sie mögen der Fossa, einer Schleichkatzenart, oder Jägern zum Opfer gefallen sein. In jedem Fall herrscht nun ein Fortpflanzungsengpass. Die Lage ist umso dramatischer, als bisher nur 2 der 7 Bambuslemurengruppen in geschützten Zonen leben. Das wird sich mit der Verdreifachung der Fläche von Madagaskars Naturparks, was 10% des Landes entspricht, ändern. Das hört sich nach viel an, doch der Platz ist knapp, denn die Bambuslemuren sind bei weitem nicht die einzigen, die des Schutzes bedürfen. Welche Gebiete soll man also wählen, damit möglichst viele Arten etwas davon haben? Das war eine der größten Herausforderungen für Projektleiterin Claire Cremen von der Universität Berkeley in Kalifornien.
You could have 2 species of frogs whose where they occur is exactly the same.
Wenn 2 Frösche denselben Lebensraum teilen, dann schützt man automatisch beide. Doch wenn sich das Habitat eines Frosches mit dem eines Schmetterlings nur wenig oder gar nicht überschneidet und wenn man nur eine beschränkte Fläche schützen kann, dann muss eben jede Art von ihrem Habitat ein wenig hergeben.
Madagaskars Naturschutzplan ist also eine Serie von Kompromissen, die mit Hilfe von 9 Computermodellen ausgearbeitet wurden. Das Ergebnis ist eine Landkarte, auf der man sehen kann, welche Gebiete man idealerweise schützen sollte. Ihr zugrunde liegt die Analyse der Lebensräume von 2315 Arten aus 6 Gruppen. Außer den Lemuren wurden Geckos, Schmetterlinge, Ameisen, Frösche und Pflanzen untersucht. Ehe man die Daten in den Computer fütterte, wurden sie geradezu penibel genau überprüft. Chris Ragsworthy vom American Museum of Natural History in New York steuerte seine Informationen über madagassische Geckos bei.
Bei meinen Geckos überprüften wir bei jedem Ort des Vorkommens den geografischen Längen- und Breitengrad. Wir überprüften außerdem, um welches Exemplar es sich gehandelt hat und ob die Daten als verlässlich zu betrachten sind. Denn wenn nur ein Ort nicht stimmt, dann ergibt sich daraus ein falsches, irreführendes Verteilungsmodell.
Diese 2315 Arten stellen zwar nur einen Bruchteil der Biodiversität der Insel dar, doch die Forscher hoffen, dass sie ausreichend repräsentativ sind. Niemand weiß, wie viele Arten es auf Madagaskar insgesamt gibt. Vermutlich Hunderttausende, meint Claire Cremon. Dass ausgerechnet diese 6 Gruppen und keine anderen ausgewählt wurden, war auch eine Sache der Pragmatik. Über sie lagen die umfangreichsten und verlässlichsten Daten vor.
The vertebrates are pretty well covered.
Über die Wirbeltiere wissen wir Bescheid. An ihnen besteht großes Interesse. Auch bei den Pflanzen wissen wir einiges. Sicher gibt es ein paar weniger gut erforschte Pflanzenfamilien. Große Lücken haben wir bei den Insekten. Niemand erforscht derzeit etwa Madagaskars Bienen.
But there's nobody who's actively looking at bees in Madagascar right now.
Forscher finden auf der Insel laufend neue Arten und Pflanzen. In den letzten 3 Jahren wurden allein 50 neue Amphibienarten identifiziert. Das liegt an der zerklüfteten Geografie Madagaskars. Viele Arten können natürliche Barrieren nicht überwinden und leben daher in fast inselartigen Lebensräumen. Die Lemurenart der goldbraunen Makis etwa findet man nur zwischen 2 Flüssen auf einer Fläche von 60 mal 100 Kilometern. Je entlegener nun diese Lebensräume, desto weniger sind sie erforscht, meint Chris Ragsworthy. Er erzählt von 2 speziell angepassten Geckoarten.
The leaf-tailed geckos are these very strange, even large geckos that have flat tails.
Die Plattschwanzgeckos sehen sehr merkwürdig aus. Sie haben einen flachen Schwanz und fransige Hautsäume, damit sie sich von Baumrinden nicht abheben. Die Taggeckos hingegen sind leuchtend grün. Man sieht sie oft auf Plakaten über Artenschutzveranstaltungen. Sie leben in Palmen und sind in ihrem Aussehen an diesen sehr speziellen Lebensraum angepasst.
Nur mit dem Computer war es möglich, so viele Arten mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen unter einen Hut zu bringen. Für Forscher ist die Computeranalyse deshalb die Zukunft in der Planung von Naturschutzzonen. Auch, so Chris Ragsworthy, weil der Computer das Potenzial eines Lebensraumes sachlicher bewertet, als Menschen es tun.
Now often wilderness areas and areas that are beautiful with spectacular forests are also superb areas for biodiversity.
Regionen mit üppigem Regenwald sind sicher Orte mit hoher Biodiversität. Doch auf Madagaskar hat sich auch der Wald in Küstennähe und in den Bergen als schützenswert herausgestellt. Dieser wächst nicht so hoch und schaut eher nach Gestrüpp aus. Ästhetisch ist er nicht sehr ansprechend. Und daher wird diese Art Wald bei Artenschutzüberlegungen häufig vernachlässigt.
Auf der Basis der neuen Landkarte der Biodiversität will die Regierung von Madagaskar noch vor Ende des Jahres die neuen Schutzzonen provisorisch designieren.
Die Qual der Wahl beim Schutz der Artenvielfalt. Madeleine Amberger hat über die Rettungspläne von Madagaskars einmaliger Tier- und Pflanzenwelt berichtet. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Hätten Sie lieber einen Jungen oder ein Mädchen? Ihr Wunsch lässt sich erfüllen, wenn Sie das Richtige frühstücken. Biowissenschaftler der britischen Universität Exeter haben untersucht, wie weit das Geschlecht des Kindes mit dem Essverhalten der Mutter zusammenhängt. Sie gingen davon aus, dass analog zum Tierreich gute Esserinnen eher Jungen gebären als Frauen, die verhältnismäßig wenig Kalorien zu sich nehmen. Ihre Studie hat diese Vermutung nun bestätigt. Frauen, die in der Zeit der Empfängnis gern und gut gegessen haben, brachten signifikant häufiger einen Jungen zur Welt. Als sehr wichtig erwies sich dabei das Frühstücksmüsli. Jene Frauen, die morgens mindestens ein Müsli aßen, gebaren in 60% der Fälle einen Jungen. Die Frauen, die nur selten Flocken frühstückten, waren in 60% der Fälle mit einem Mädchen schwanger. Nachzulesen sind die Ergebnisse in den Proceedings of the Royal Society. Das Weiße Haus offenbart dunkle Abgründe. Fast 1000 Wissenschaftler der US-amerikanischen Umweltbehörde haben diese Woche bekannt gemacht, dass sie von der Bush-Administration in ihrer Arbeit während der letzten Jahre behindert worden seien. So hätten sich Mitarbeiter der Regierung in Fachstudien eingemischt, versucht, Wissenschaftler auf die Linie der Behörden zu bringen oder Studiendaten aus dem Zusammenhang gerissen oder unvollständig in der Öffentlichkeit verbreitet. Die Wissenschaftler beklagen, dass so in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Klimaschutz großer Schaden angerichtet worden sei. Beinahe wären wir ausgestorben. Das zumindest legt eine große genetische Studie der Universität Stanford nahe. Vor ca. 70.000 Jahren wurde der Mensch wegen extremer Dürre auf sehr kleine, isolierte Gruppen in Afrika reduziert. Die Zahl der Menschen sei vermutlich auf ca. 2.000 gefallen, schreiben die Forscher im American Journal of Human Genetics. Die Menschheit sei damals fast ausgelöscht worden und habe erst 10.000 Jahre nach dieser Krise mit der Emigration weg von Afrika begonnen. Heute leben auf der Erde mehr als 6,6 Milliarden Menschen. Sie hören Wissenschaft RS2, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Die Menschen in der Region der ostkongolesischen Stadt Goma leben gefährlich. Sie sind nicht nur ständig von kriegerischen Übergriffen bedroht, auch die Erde unter ihren Füßen bietet nur eine fragile Stabilität. Da ist zum einen der Nyiragongo-Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann und bei seiner letzten Eruption vor 6 Jahren Goma zur Hälfte zerstört hat. Und da ist zum anderen der Kivu-See, der an seinem Grund Unmengen an giftigen Gasen birgt. Alexander Bühler war im Ostkongo und hat den Nyiragongo-Vulkan bestiegen. Hören Sie seine Reportage.
Auf über 3500 Metern Höhe liegt der Gipfel des Nyiragongo. Goma, von wo unsere Expedition startet, liegt etwa auf 1200 Metern Höhe. Knappe 2500 Höhenmeter sollen wir also in 5 Stunden bewältigen. Selbst professionelle Bergsteiger würden sich dafür 5 Tage Zeit lassen. Die kleine Expedition besteht aus 9 Trägern, einem Fotografen, 3 bewaffneten Wächtern des Nationalparks, in dem der Vulkan liegt, dem Chef des Vulkanforschungsinstituts und mir. Die Träger rennen schwer bepackt mit Zelten, Schlafsäcken und Essen vorneweg, als würde es sich um einen Waldspaziergang handeln. Und kichern dabei noch vergnügt, während dem normalen Mitteleuropäer schon bei der ersten Etappe durch den Regenwald die Puste ausgeht. Doch dafür winkt eine Übernachtung im Zelt auf einem der faszinierendsten Vulkane der Welt, erklärt Kasirika Mahinda, Leiter des Vulkanforschungsinstituts Goma.
Der Nyiragongo ist ein besonderer Vulkan, denn er gehört zu den 3 Vulkanen weltweit, die einen permanenten Lavasee haben. Es gibt den Nyiragongo, den Erta Allee in Äthiopien und den Mount Erebus in der Antarktis. Der Nyiragongo hat mit einem Durchmesser von 800 Metern den größten Lavasee. Der aktuellen Theorie zufolge ist der Nyiragongo außerdem einer der heißesten Vulkane der Welt, weil der Erdkern die Quelle der Lava ist. Der Erdkern versorgt diesen Vulkan direkt mit Magma.
Doch bevor der Gipfel erreicht ist, müssen Lavaströme vorige Eruptionen überquert werden. Kleine Lavabrocken, die unter den Füßen wegrollen, erschweren den Aufstieg. 2002 war dies einer der mächtigen Lavaströme, durch die 45 Menschen in Goma umkamen. Damals wurden 13% der Stadt und 1/3 des Flughafens zerstört. Aber die Einwohner Gomas hatten Glück im Unglück. Denn die Lava floss so langsam, dass sich die meisten rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. An einer der Erdspalten, aus dem damals die Lava drang, stoppt Kasirika Mahinda. Er will mit einem Gerät eine Gasprobe nehmen, um zu sehen, wie aktiv der Vulkan noch ist.
Wenn der Apparat fertig gemessen hat, stabilisiert er sich. Danach bekommt man die Ergebnisse. Die Gasmessung hat sich stabilisiert, jetzt können wir die Ergebnisse ablesen. Aus der Erdspalte kommt 0% Methan heraus, an Kohlendioxid 3,5% und an Sauerstoff 2,2%. Andere Gase sind 84%. Schwefelwasserstoff 0 ppm, Kohlenmonoxid 0 ppm, der Druck 733 Millibar. Diese Werte müssen wir mit den Werten vergleichen, die wir am Kraterrand bekommen werden.
Carbon. C'est 0,6 ppm. Nous avons la pression. 733 millibar. Mais nous devons associer ça avec d'autres valeurs qu'on va observer dans les cratères.
Mahinda ist zufrieden. An den Messwerten kann er ablesen, dass zumindest hier kein Magma mehr aus dem Nyiragongo zu finden ist. Es hat sich woanders hin verlagert, sagt er. Doch der Vulkan hat eine Vielzahl solcher Erdspalten, aus denen Magma, also flüssiges Gestein aus dem Erdinnern, austreten könnte. Denn tief im Innern des Nyiragongo verläuft ein komplexes System aus Kanälen.
Der Nyiragongo stößt eine große Menge Schwefeldioxid aus. Wenn er so aktiv ist wie jetzt, sind es etwa 54.000 Tonnen am Tag. Das entspricht dem, was Frankreich und Italien zusammen ausstoßen. Wir sind hier am Kraterrand. Hier gibt es keine Pflanzen, keine Vegetation, denn Schwefeldioxid und Regen ergeben Säure. Und die verbrennt jegliche Vegetation. Das ist sehr gefährlich. Das schadet auch dem Boden. Angebaute Feldfrüchte wie Maniok oder Kartoffeln werden verseucht. Die Dörfer im Westen sind am stärksten betroffen, denn die Rauchfahne des Vulkans weht häufig von Ost nach West. Wenn wir also dort in der Regenzeit den Fluorgehalt messen, haben wir auf 20 Milligramm pro Liter. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sollte es nicht den Wert von 1,2 Milligramm übersteigen. Es ist langfristig verheerend. Wenn man dieses Wasser weiterhin trinkt, zerstört es die Knochen und ist auch für die Zähne schlecht. Die Schwefelsäure dagegen führt zu Reizungen und greift die Lungen an. Wenn man also auf den Vulkan steigt, muss man vorsorgen und Milch trinken.
Natürlich haben wir keine Milch mitgebracht. Doch das hätte auch nicht gegen die Schmerzen in der Lunge geholfen, die der giftige Dampf verursacht. Schon nach wenigen Stunden ist zu spüren, wie schädlich die Gase sind. Mittlerweile fällt das Atmen schwer. Doch was ist mit der Gefahr eines erneuten Ausbruchs? Mahinda überlegt. Dann erklärt er, wie es zu dem Ausbruch 2002 kam.
La lave sorti par 2800 mètres d'altitude, donc par la fissure.
Die Lava ist in 2800 Metern Höhe ausgetreten, durch eine Erdspalte, die immer noch aktiv ist. Da der Lavasee momentan 500 Meter unter uns ist, bedeutet das, dass er 100 Meter über der Öffnung der Erdspalte liegt. Daher haben wir die Überwachung intensiviert und überall Apparate aufgestellt, um sie alle 15 Tage zu checken. Aber leider haben wir nicht die Finanzen, um alle 15 Tage hierher zu kommen und die Ergebnisse einzusammeln.
Dabei ist die Beobachtung des Vulkans für die gesamte Region von entscheidender Bedeutung. Denn der Nyiragongo und der benachbarte Vulkan Nyamuragira sind nur zwei Erscheinungen eines geologischen Systems, des großen afrikanischen Grabenbruchs, auch Rift Valley genannt. Hier treffen sich zwei tektonische Platten, die afrikanische und die arabische. Tektonische Platten sind jene Teile der Erdkruste, auf denen die Erdoberfläche ruht. Allerdings sind sie nicht starr, sondern reiben sich an ihren Bruchstellen aneinander. Dadurch kommt es immer wieder zu geologischen und vulkanischen Aktivitäten. Und genau hier im Ostkongo liegt eine dieser Bruchstellen, die durch ganz Ostafrika verläuft. Das war auch die Ursache für ein extrem starkes Beben, das jüngst die Region erschütterte, erklärt Honoré Chiraba Mateso vom Vulkanforschungsinstitut.
Le premier séisme qui a eu lieu, c'est le 3 février, c'était à 9h34. Il avait une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter.
Das Erdbeben am 3. Februar um 9.34 Uhr hatte die Stärke 6,1 auf der Richterskala. Es hat viele Häuser zerstört, es sind sogar einige Menschen gestorben. Wir wissen noch nicht genau, was es im See angerichtet hat. Nach dem Beben sind dort Erdspalten entstanden. Manche sagen, sie hätten Blasen aufsteigen sehen. Auf der Seeoberfläche schwamm Erde und es gab große Wellen.
Und genau das beunruhigt die Menschen. Denn der knapp 500 Meter tiefe Kivu-See birgt eine tödliche Gefahr. An seinem Grund liegen hunderte Kubikkilometer des Gases Kohlendioxid und immerhin 54 Kubikkilometer Methan. Eine ähnliche Konstellation findet sich sonst weltweit nur bei zwei anderen Seen. Einer davon ist der viel kleinere Nios-See in Kamerun. 1986 kam es dort zu einem unerwarteten Gasausbruch. Damals erstickten 1800 Menschen durch das austretende Kohlendioxid. Bei einem Gasausbruch im Kivu-See würden wahrscheinlich, da die Region viel dichter besiedelt ist, etwa 2 Millionen Menschen sterben. Doch Chiraba Mateso wiegelt ab. Selbst so ein starkes Erdbeben wie das vom Februar kann den Seegrund nicht genügend aufwirbeln, dass die Gase aufsteigen. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn der Nyiragongo auf verhängnisvolle Weise mitspielt. Und dass das passieren wird, Da ist er sich ganz sicher. Es ist nur die Frage, ob es morgen oder in 200 Jahren dazu kommt, sagt er.
Nous avons la possibilité, c'est quoi? C'est que il y ait une éruption donc volcanique dans les lacs même.
Es gibt die Möglichkeit, dass es zu einem Vulkanausbruch im See kommt. Dann erhitzt sich der See und das Wasser am Grund steigt auf und damit auch die Gase. Oder ein großer Lavastrom fließt durch die Stadt in den See und erhitzt das Wasser. Und dabei steigen die Gase auf. Das sind die beiden Möglichkeiten. Bis jetzt hat es noch nie so eine Eruption gegeben und wir haben auch noch nie Erdbeben im See registriert. Aber das kann durchaus passieren. Das ist eine Gefahr, nicht nur für Goma, sondern für das gesamte Seegebiet.
Gefahren aus der Tiefe. Alexander Bühler berichtete aus Ostkongo, einer nicht nur geologisch unruhigen Region. Sie hörten Wissenschaft RS2, Redaktion Patrick Tschudin, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu. Wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf DRS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 oder rund um die Uhr mit Beiträgen und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.